Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam in Gottes Wort schauen dürfen, lernen dürfen, wachsen dürfen und unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus sehen dürfen. Es ist leicht, solche Lieder im Gottesdienst zu singen. Gott ist gegenwärtig. Deswegen sind wir im Gottesdienst, deswegen sind wir hier, um diesem Gott zu begegnen. Aber wie oft stehen wir im Alltag, in den ganz normalen Dingen des Lebens, mit diesem Satz, mit diesem Bewusstsein, Gott ist gegenwärtig. Ich habe eine dieser Alltagssituationen gestern erlebt. Diese Alltagssituation hat mich dazu gebracht, meine Predigteinleitung noch einmal zu ändern, weil es so passend war. Meine Frau war nicht zu Hause und ich habe versucht, das Ruder zu übernehmen. Das klappt mal besser und mal schlechter. Und ich habe eine Aufgabe gegeben und diese Aufgabe lautete, die Spülmaschine auszuräumen. Ganz normale Alltagssituation, wie man sie kennt, wer eine Spülmaschine hat. Und es traf meine kleinste Tochter mitunter. Und nachdem sie ein paar Becher, glaube ich, ausgeräumt hatte, vielleicht stand sie auch nur daneben, ich weiß es nicht genau, da sagte sie mit diesem ernsten und traurigen und trotzdem tiefen Blick, Papa. Und sie redete sehr langsam und bedacht, sie hat eine wichtige Lebenserkenntnis gefunden in diesem Moment. Ich find fei, und wenn so ein Kind beginnt, weiß man schon, jetzt kommt was Wichtiges. Ich find fei, Arbeit ist langweilig. Sie hat sogar gesagt, wangleilig. Ich übersetze es in langweilig. Arbeit ist langweilig. Und Gelächter brach aus. Die Großen hatten diese Erkenntnis schon ein paar Jahre früher getroffen. War nichts Neues. Für mich, um ehrlich zu sein, auch nichts. Arbeit ist langweilig. Und wir Erwachsenen sagen sowas vermutlich nicht. Wirkt nicht sehr auferbauend und sympathisch. Aber wie oft denken wir zum Beispiel, Alltag ist langweilig. Spülmaschine ausräumen ist langweilig. Die 17. Akte zu bearbeiten ist langweilig. Das 73. Teil zu schleifen ist langweilig. Das ist wenig Besonderes. Aufsehenerregendes, Windeln wechseln ist langweilig. Das mag ich nicht. Mein Auto, den 7. Fehler zu suchen, ist langweilig. Ich mag das nicht. Und so stehen wir mit dieser Erkenntnis meiner Tochter, die sie getroffen hat. Es ist interessant, bei Kindern zu merken, wie sie zu diesen Grunderfahrungen des Lebens vordringen, nach und nach. Als Erwachsene, und wir würden es so vielleicht nicht sagen, aber diese Haltung ist oft da. Tief im Inneren ist sie bei mir da. Habe ich kürzlich mehr mit der Midlife-Crisis befasst. Nicht, weil ich meine, darin zu stecken. Mir geht's sehr gut innerlich, würde ich sagen. Aber es ist hochinteressant, bei Männern zwischen 35 und 50, bei fast allen, gibt verschiedene Zahlen, 70-80%, taucht diese Phase im Leben auf. Sie würden nicht sagen, Leben ist langweilig, aber was mache ich hier? Was tue ich hier? Und vor allem, die Psychologen sagen uns und die Mediziner, das ist nichts Medizinisches. Der Körper ist voll intakt und funktioniert, aber eine Erkenntnis bricht sich Bahn. Und diese Erkenntnis ist, ich habe die Mitte erreicht. Das Beste war schon da. Und jetzt kommt die Ziellinie, die vielleicht noch 40 Jahre dauert, aber das Aufregendste ist gelaufen. Meine Ausbildung habe ich, meine Arbeit habe ich, meine Kinder, die habe ich, mein Partner, den habe ich. Oder ich wollte keinen Partner und ich habe ihn auch nicht. Oder ich habe einen Partner, aber eigentlich wollte ich ihn nicht. Und die Dinge sind da. Und jetzt geht das Leben weiter. Und es wirft einen Großteil der Männer in eine tiefe, tiefe Lebenskrise. Medizinisch alles in Ordnung, aber innerlich, seelisch vieles, vieles im Argen. Frauen erleben das etwas anders mit den Wechseljahren. Aber auch hier kommt ein Bewusstsein, als ob das Beste ist schon gelaufen. Jetzt stehe ich hier mitten im Alltag. Und dann das Alter. Das Beste ist wirklich gelaufen. Die Kraft war da, aber sie ist nicht mehr voll da. Schmerzen sind jetzt da. Arztbesuche stehen an. Sorgen um die Enkel und die Kinder stehen an. Und man steht im Tag, im Alltag und fragt sich, das war's? Ihr Lieben, was ich so liebe an der Bibel ist, diese echte, ungeschminkte Wahrheit. Die Heldengeschichten der Bibel sind eigentlich Elendsgeschichten, fast alle. Und die Menschen, die wir finden, sind ganz normale, wir würden sagen Otto-Normalverbraucher, der ganz normale Alltagsmensch. Und besonders hier im Buch Ruth haben wir so einen Einblick in ein einfaches, normales, nicht nur langweiliges, sondern schmerzerfülltes Leben. Naomi würde nicht sagen, mir gefällt Arbeit nicht. Naomi, sie in dem Buch Ruth, wie wir sie finden, sie ist tief bitter und ich werfe es ihr nicht vor. Verwitwet, die einzigen Söhne gestorben, nach Hause kommt und wer erwartet dich? Der Kreis der Frauen, die über dich reden. Na bravo, wie schön. Alltag, schmerzerfüllter Alltag. Aber wir haben ja diese Geschichte und wir haben es genannt, eine kleine Geschichte über eine große Erlösung, weil Gott in diesen Alltagsmenschen hineinkommt. Keine Helden, ganz normale Menschen. Und er beginnt zu wirken. Und wir sind im zweiten Kapitel angelangt und wollen uns heute in diesem zweiten Kapitel den Gott des Alltags einmal näher anschauen. Ihr Lieben, wenn ihr Kapitel 2 lest, nichts Besonderes. Könnte dir und mir passiert sein. Wir finden Arbeit auf dem Feld. Gut, das gibt wahrscheinlich hier niemand mehr. Ich glaube, ich kenne zumindest keinen Landwirt bei uns. Aber Arbeit in der Fabrik, Arbeit im Amt, wo auch immer wir eben sind. Wir finden eine alte Frau, die zu Hause bleibt, der die Kräfte fehlen. Ob es körperliche Kräfte sind oder seelische Kräfte sind, weiß ich nicht, aber sie ist zu Hause und sie ist verbittert. Wir finden eine andere junge Frau, die eine Fremde ist und die sich trotzdem aufmacht, eine ganz normale Alltagssituation. Es geht eigentlich nur um Menschen, aber dieses Kapitel haben wir in der Schrift, um uns einen Gott vorzustellen, bei dem diese Menschen Zuflucht finden. Einen Gott zu finden, der diese Menschen leitet und lenkt. Und Großes aus ihrem Alltag macht. Lass uns dieses Kapitel 2, ich werde es erst Schritt für Schritt lesen, nicht alles auf einmal, die Verse 4 bis 23 näher anschauen aus 4 Perspektiven. Wir wollen einmal Boas Perspektive anschauen, dann Ruths Perspektive, dann Naomis Perspektive und ganz am Ende einmal Gottes Perspektive. Wie erleben Sie diese Situation, wo Ruth und Naomi frisch in Bethlehem sind? Für Ruth ist alles neu, sie ist Moabiterin, die Sprache ist mehr oder weniger neu, die Kultur ist neu, die Religion ist mehr oder weniger neu. Vorher kannte sie nur Elimelech und Naomi und wir haben im Kapitel 1 gesehen, es war nicht gerade eine gute Vorstellung des lebendigen Gottes, was sie ihnen weitergegeben haben. Und dann tritt Boas auf die Bühne. Zuerst lesen wir von Boas in 2,1 und Naomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus der Familie Elimelechs. Das ist also ein Verwandter, Cousin, Großonkel, wir wissen es nicht, in irgendeinem Verwandtschaftsverhältnis steht er zur Familie, zu Elimelech. Und eine Sache kommt aber, er ist wohlhabend, er ist reich, ihm geht's gut. Er hat Felder, er hat Knechte, er hat Mägde. Und jetzt betritt dieser Mann die Bühne hier in diesem Buch und man ahnt schon, da ist was im Sack, da kommt noch was. Da wird irgendwas noch passieren? Das ist so wie im Film oder im Roman, wenn plötzlich der Fremde kommt und du weißt, der wird noch eine Rolle spielen. Und so ist es hier. Vers 4. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnitzern, der Herr sei mit euch. Und sie sprachen zu ihm, der Herr segne dich. Hochinteressant. Stell dir einfach folgendermaßen vor, du kommst morgen in die Fabrik, dort wo du arbeitest, und ein Meister oder Kapo steht da und er grinst dich an und sagt, der Herr sei mit dir. Und du strahlst ihn an und sagst, der Herr segne dich. Das wäre doch mal eine Begrüßung. Ich vermute, es läuft anders bei uns auf der Arbeit ab. Und wir sagen, ja, das war die Zeit der Bibel, da waren ja alle irgendwie heilig. Nein, waren sie nicht, das ist die Richterzeit. Das ist, ich muss es so sagen, die Hölle auf Erden. Gottlosigkeit, Sünde, Götzendienst der schlimmsten Art. Die Menschen verachteten ihren Gott in Israel zu dieser Zeit. Das ist alles andere als normal. Aber da kommt Boas und wir sehen einen Mann, ich bin mir sicher, der erwähnt Gottes Namen in seinen Gedanken nicht zum ersten Mal in dieser ganz normalen Alltagssituation. Wir sehen einen rechtschaffenen Mann und er meint es ganz ernst, Erntesituation. Ich bin kein Landwirt, aber ich kann es mir doch recht hektisch vorstellen. Da geht es drunter und drüber, die Maschinen rollen, das Korn wird gedroschen und eingeholt. Und das Erste, was Boas sagt, ist, der Herr sei mit euch, Jahwe sei mit euch. Und die Knechte erwidern, der Herr segne dich. Ihr Lieben, Boas lebte mit Gott im Alltag. Er kannte diesen Alltagsgott. Er trennt nicht Gottesdienst und Arbeit. Ja, meine stille Zeit ist erledigt. Rauf aufs Feld und jetzt wird geschafft. Hey, was machst du da? Auf geht's, ran an die Arbeit. Geld, Wirtschaft, los geht's, Fleiß. Nein, er verbindet diese Dinge. Er kennt den Gott des Alltags. Das Erste, was er sagt, ist als Gruß, Gott segne euch. Gott sei mit euch, meine Arbeiter. Und ich glaube, diese Arbeiter, sie schätzen ihn. Wer will nicht so ein Kapo haben, so einen Chef? Und sagen, der Herr segne dich, Boas. Boas lebt mit Gott im Alltag. Wisst ihr, woran wir das sehen? Inmitten einer gottlosen Zeit, einer gottvergessenen Zeit, hält Boas sich an Gottes Gebote. Wo sehen wir das? Er hält sich an die Erntegesetze. Glaubt mir, in dieser Zeit der Richter, wenn Ruth auf ein anderes Feld gekommen wäre von irgend so einem Gottlosen und würde beginnen, seine Ehren aufzulesen, der hätte sie sofort vom Feld gejagt. Was willst du hier? Ja, dein Gesetz sagt mir doch, dass ich hier als arme Witwe aufsammeln darf. Was interessiert mich Gottes Gesetz? Hau ab! Mein Korn habe ich gesät. Was willst du hier? Boas ist anders. Er lebt mit dem Gott des Alltags. Er hält seine Gebote. Er sorgt für seine Arbeiter. Wir lesen später, dass er Wasser und Nahrung zur Verfügung stellt. Und er handelt großzügig gegenüber jedem Mann. Und ihr Lieben, lasst uns es nicht vergessen, wir sind mitten in der wichtigsten ersten Erntephase. Wir lesen hier, dass es die Gerstenernte ist. Ruth sammelt Gerste auf und Gerste ist Winterkorn. In der Regel wird es im November, Dezember ausgesät, also heute in Israel. Ich nehme an, dass es früher ähnlich war. Ich habe da eine Tabelle im Internet gefunden mit Aussaatzeiten in Israel heute. Das Klima wird sich nicht sagenhaft verändert haben. Es ist ein Winterkorn, es wird im November, Dezember ausgesät und kann oft um den April, also ums Passafest herum geerntet werden. Erste Ernte. Der Chef kommt, der Verantwortliche, der Landwirt, und er kommt aufs Feld und er ist nicht sofort im Wirtschaftsbetrieb. Das muss jetzt laufen, auf geht's, einholen, das Wetter passt, los, 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 los. Nein, was sieht er? Er sieht die Fremde da arbeiten. Das allererste, was er sagt, schaut mal Vers 5. Das ist die erste Frage an seine Knechte. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter bestellt war. Also jetzt dem wirklichen Kapo. Wem gehört dieses Mädchen? Er sieht sie. Er sieht sie. Er sieht die Fremde. Ich habe eine Vermutung. Und der Text wird es zeigen, er kannte sie schon. Und es ist nicht nur, oh, wer ist denn da die Fremde, sondern es ist ein eher, oh, wer ist denn die Fremde da? Boas, ich glaube, kann man von Liebe auf den ersten Blick sprechen? Ich weiß es nicht. Wir sehen in Ruth 3, Vers 10, da hat Naomi so ein bisschen Angst um Ruth und die anderen Männer. Das muss eine attraktive Frau gewesen sein. Wir haben gesehen in Kapitel 1, sie war jung, vermutlich Mitte 20. Woher wissen wir das? Weil damals die Frauen früh heirateten. Sie war 10 Jahre verheiratet, um die 30 vielleicht können wir sagen. Sie war jung, sie war attraktiv und jetzt ist sie dort. Und Boas sieht sie. Und er geht auf sie zu, auf die Fremde. Welches Recht hat Ruth? Welches Privileg hat sie? Nichts. Sie ist fremd. Andere hätten sie vom Feld gejagt. Dieser Mann nicht. Er geht auf sie ein. Was würde sonst einen Mann dazu bewegen, den Blick von der Ernte abzuwenden und einer fremden Ausländerin zuzuwenden? Denn der Knecht antwortet ihm dann ja in Vers 6. Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Was? Ausländerin? Vorbei. Was soll das denn? Was macht die hier? Sollt ihr doch nach Moab zurückgehen? Das sind unsere Feinde. Wir finden keine Vorurteile, keine Hetzreden gegen das feindliche Land, keine Ausgrenzung. Boas sieht eins und er sieht eine Person. Und er sieht das Handeln dieser Person. Und damit widerspiegelt er Gott. Das ist der lebendige Gott. Er sieht nicht Rassen, er sieht nicht Völker, er sieht Menschen und er sieht die Menschen in seinem Ebenbild erschaffen und ihr Handeln, das entscheidet. Boas, er stellt hier den Menschen vor seine Arbeit, vor das Geschäft und er erfährt immer mehr über sie und was er erfährt, gefällt ihm. Vers 7. Der Knecht redet immer noch und sagt, und sie sprach, lass mich doch auflesen und unter den Garben sammeln, hinter den Schnittern her. Und so ist sie gekommen und da geblieben, vom Morgen an bis jetzt. was sie im Haus gesessen hat, ist wenig. Oder, wie wir es auch in der NEÜ finden, hier wird gesagt, ausgeruht hat sie sich wenig. Also der Knecht hat ein sehr positives Bild von Ruth und sagt, hey, die ist morgens hergekommen und die hat gearbeitet, die läuft hinter den Schnittern her, sie arbeitet, kurze Schattenpause, weiter geht's aufs Feld, kurze Pause, weiter aufs Feld. Das heißt, hier ist eine junge Frau, die fremd ist, die verunsichert ist. Nochmal, du bist in einer fremden Kultur und du gehst auf ein fremdes Feld, Almosen sammeln, sie ist verunsichert. Aber sie arbeitet, sie arbeitet, sie arbeitet, sie ist treu. Und das hinterlässt sichtlich Eindruck bei Boas. Nicht nur das, sondern auch, weil es eine Frau ist, die nicht nur für sich selbst sorgt, sondern für ihre Schwiegermutter. Vers 8, da sagte Boas zu Ruth, er geht direkt auf sie zu, hör zu, meine Tochter. Auch das hier, diese Anrede ist eigentlich junge Frau, hör zu, junge Frau. Das wird in der Regel für Jugendliche verwendet. Sagt uns zwei Dinge, Ruth ist jünger, Boas ist vermutlich schon in einem fortgeschritteneren Alter. In Kapitel 3 und 4 werden wir ihn bei den Ältesten der Stadt in den Toren finden. Und da saß nicht so die 25-jährige Tulpe, die keine Ahnung hatte. Da saßen die alten Eichen, die Männer, die trafen sich da. Und dazu gehört Boas. Er ist angesehen, er ist wohlhabend. Ich kann nur vermuten, wir wissen es nicht. Ist er 50, ist er 60, ist er 40? Wir wissen es nicht. Er scheint ledig zu sein. Und er geht auf sie zu und schaut, wie er ihr begegnet. Hört zu, meine Tochter. Geh nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen. Bleib hier und halte dich zu meinen Mägden. Geh hier auf das Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu belästigen. Und wenn du Durst hast, dann geh zu den Krügen und trink von dem, was meine Leute sich schöpfen. Es gibt Leute auf der Arbeit, denen sagst du lieber nicht, wo der Kaffeeautomat steht oder das kostenlose Trinken, weil alle 4 Minuten stehen sie dort. Und was machst du schon wieder hier? Ja, ich habe Durst. Schon wieder? Solche Leute gibt es. Ruth gehört nicht dazu. Boas geht hin und er sieht eine Frau, die arbeitet, die mit Mühe, mit Treue, mit Leidenschaft diese einfache Alltagsaufgabe verrichtet. Und er sagt, bleib hier. Bleib bei meinen Mägden, bleib bei den Leuten, die zu mir gehören. Sei eine von meinen Leuten. Hier ist Wasser, geh und trink. Und jetzt sehen wir einen Mann, Boas, der überrascht ist von der Liebe und vom Glauben einer fremden Frau. Weil Vers 11 sagt uns, dass so unwissend er nicht war. Boas kannte Ruth bereits. Und deswegen diese Überraschung, oh, wer ist diese Frau? Und dann geht er auf sie zu, weil Vers 11 merken wir, er kannte ihre Geschichte. Vers 11, man hat mir genau berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Und er ist beeindruckt. Du hast Vater, Mutter und Heimat verlassen und bist zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Und jetzt schaut seine Begründung an in Vers 12. Jahwe, das ist der Gott Israels. Jahwe möge dir dein Tun vergelten und dich reich dafür belohnen. Jahwe, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, Achtung, um Schutz unter seinen Flügeln zu finden. Sehen wir diesen Glauben des Mannes, dieses Mannes. Du bist eine Ausländerin, du gehörst nicht zu uns. Aber was du lebst, zeigt mir, dass du ihn kennst, den Gott Israels, und dass du gekommen bist, um hier Schutz unter seinen Flügeln zu suchen und bei ihm zu sein. Und jetzt überschüttet Boas Ruth mit Gnade. Vers 14, er lädt sie zum Mittagstisch ein, auf dem Feld mit all den Arbeitern. Sie darf sich am Brot und Essig bedienen. Das klingt jetzt für uns nicht allzu gastfreundlich. Brot und Essig, nennen wir es Balsamico und Olivenöl. Das ist eher unsere Lebenswelt. Also er lädt sie ein. Da gibt es geröstete Körner, Brot und Essig, also für einen Juden ein gutes Mahl. Und er sagt, setz dich dazu. Er bevorzugt sie, Verse 15 und 16, beim Sammeln des Getreides. Er sagt seinen Arbeitern, hey, lasst ein bisschen mehr fallen und steckt ihr noch ein bisschen mehr zu. Achtung, er sagt nicht, hier, nimm doch einfach das Korn und geh wieder nach Hause. Er lässt sie arbeiten. Prüft er sie? Will er ihr diese Erfolgsgeschichte selber zuschreiben, zu sagen, Ich sorge für gute Rahmenbedingungen, aber Ruth, ich will schon sehen, wie tickst du wirklich innerlich? Ich vermute, dass es daher kommt, aber er bevorzugt sie, er lässt extra ein paar Garben nochmal übrig, sodass sie auflesen kann den ganzen Tag. Und am Ende des Tages hat sie so viel Korn, dass sie es gerade tragen kann. Ein Eva, da gibt es verschiedene Maßeinheiten, die manche, eine sagen 30 Kilo, die andere 15 Kilo. Das Beste, was ich gefunden habe, war vermutlich so viel, wie eine Person tragen kann. Das ist ein Eva. Ihr Lieben, mich beeindruckt dieser Mann, Boas, in einer durch und durch gottlosen Zeit, in einer gottvergessenen Zeit, ein Mann, der seinen Alltag, das ganz normale Leben, unter diesem Segen und den Geboten Gottes verbringt und ein Segen für die Menschen in seinem Umfeld ist. Sie sehen Gott in ihm. Es ist ein Mann, der durch Glaubensgehorsam ein mächtiges Werkzeug Gottes wird. Schaut mal, in Vers 11 hat er doch erst gesagt, du hast Schutz gesucht unter den Flügeln Gottes. Aber wer ist es, der sie jetzt versorgt? Es ist Boas. Wer ist es, der ihr wirklich tatkräftig im Alltag zur Hilfe, zur Stütze wird? Es ist Boas. Er sagt, Gott sucht dich, Gott versorgt dich, aber eigentlich ist er es ja. Warum? Er macht sich zum Werkzeug Gottes. Gott kann durch ihn wirken. Er ist ein scharfes, nützliches Werkzeug für den allmächtigen Gott, weil er sich ihm hingegeben hat. Und er sagt, dort, wo ich bin, nicht im Ausland, nicht in meinen Illusionen und Träumen und Wünschen, da, wo ich stehe, heute, hier und jetzt, mitten im Arbeitsalltag, diene ich meinem Gott und er ist ein scharfes, gutes Werkzeug. Und er verbreitet Segen in seinem Umfeld. Und seine Großzügigkeit ist die Quelle der Hoffnung, der Ermutigung für zwei Witwen, von der eine dachte, mein Gott hat mich vergessen. Ich bin Mara, ich bin bitter. Voll bin ich gegangen und leer lässt er mich zurückkehren. Und dann kommt Boas und er wird ein Kanal des Segens und der Fürsorge Gottes. Warum? Weil er sich ihm hingibt. Weil er in diesem Glaubensgehorsam lebt. Ihr Lieben, wir können hier viel von diesem Mann lernen. In einer feindlichen Umgebung ein Werkzeug Gottes im Alltag zu sein. Philipper 2 sagt uns genau diesen Gedanken. Das ist unsere Bestimmung, ihr Lieben. Als Gläubige ist das unsere Bestimmung. Philipper 2, die Verse 14 bis 16. Auch hier redet Paulus über eine ganz normale Alltagssituation an Männer und Frauen, die Gott lieben. Und er sagt ihnen in Philipper 2, 14 und folgende, tut alles ohne Murren und Diskussionen, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Achtung, Vers 16. Und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Das ist die Berufung. Und Boas lebt das. Er macht Gott anschaulich. Er macht Gottes Fürsorge anschaulich erfahrbar. Und er bildet sich nichts drauf ein. Er tut es im Gehorsam und in der Freude, seinem Gott zu dienen. Lass uns wechseln und einmal in Ruths Perspektive gehen. Ruth, sie ist in einer neuen Kultur angekommen. Ihr ist alles fremd. Ihr Mann ist tot, ihr Schwiegervater ist tot, ihre eigene Familie, zurückgelassen in Moab, sie wird sie vermutlich nie wiedersehen, und ihre Schwiegermutter, der Grund, warum sie hier ist, liegt in Depressionen und Bitterkeit, zu Hause da, unfähig zu handeln, unfähig vorwärts zu gehen. Und Ruth muss sich menschlich gesehen so allein hintergangen und verlassen gefühlt haben. Jetzt bin ich hier mit ihr. Sie kommt an und sie klagt und sie versinkt in Schwermut, meine Schwiegermutter. Ihr fehlt sogar die Kraft, arbeiten zu gehen, für sich zu sorgen. Aber es kommen keine Vorwürfe von Ruth. Weil Ruth weiß, ich bin nicht allein. Menschlich ja, aber der Gott, von dem ich gesagt habe in Ruth 1, Vers 16, Dein Gott ist mein Gott, ist mit mir. Der Gott des Alltags ist hier bei mir. Und deswegen entschließt sich Ruth, diesem Herrn zu vertrauen. Nochmal, lasst uns im Hinterkopf behalten, es ist die Zeit der Richter, in der Gottes Gesetz weitgehend vergessen war. Und deswegen ist das Auflesen der Ehren eine echte Glaubenstat. Sie muss sagen, Gott, du hast es in deinem Wort gesagt, Witwen und Waise sollen diese Almosen auf dem Feld bekommen. Aber ich sehe doch die Menschen hier herum. Ich bin ja nicht blind, ich sehe, die verachten dich. Die kennen dein Gesetz überhaupt nicht, aber ich gehe aufs Feld raus. Führ mich, hilf mir, leite mich. Und so geht sie im Glauben. Und sie findet, so heißt es ja sogar, in Vers 4, zufällig ein Feld. Und es ist zufällig das Feld des Verwandten von Naomi. Und zufällig kommt ihr gerade aufs Feld, als sie bei der harten Arbeit ist. Stell dich vor, er wäre 15 Minuten früher gekommen und sie hätte eine ihrer kurzen Pausen gemacht. Aha, die Fremden, ist ja klar. Ja, sitzen da in der Hütte, trinken mein Wasser. War ja klar. Alles Zufälle. Alles völlig aus dem Nichts. Sie handelt im Glauben. Und dann sieht sie diesen Mann auf sich zukommen. Und wie wird er reagieren? Ich glaube, wir alle wissen, wie das ist, ja, wenn der Chef höchstpersönlich plötzlich so Richtung deiner Maschine geht. Okay, gute, schlechte Nachricht. Was hat er mir zu sagen? Und er kommt zu ihr, aber das Donnerwetter bleibt aus. Und stattdessen wird sie überschüttet mit Gnade, unverdient. Er muss es nicht tun. Bleib auf meinem Feld, sei mit meinen Mägden. Geh hier doch, mach mal eine Pause, hol dir was zu trinken. Jetzt komm zum Mittagessen, nimm mehr mit, komm, pack ein. Und Ruth erfährt unfassbaren Trost. Schaut mal, was sie in Vers 13 sagt. Und sie sprach, du bist so gütig zu mir, Herr. Ach du, sie spricht nicht zu Gott in dem Moment. Sie spricht zu Boas. Du bist so gütig zu mir, Herr. Du hast mir Mut gemacht und freundlich zum Herzen deiner Magd gesprochen, obwohl ich noch geringer bin als eine deiner Mägde. So sieht sie sich. Und es stimmt. Du bist so gütig zu mir, Herr. Und als sie das Mittagessen einnimmt, dann sorgt sie sogar noch dafür, dass Naomi auch was bekommt. 2 Vers 18, da lesen wir, dass sie aus ihrem Mantel noch ein bisschen die Reste auspackt. Sie hat an Naomi gedacht, hat mehr mitnehmen dürfen, wie sie für sich gebraucht hat. Und mit vollem Bauch und vollem Herz und vollem Körnertrog kehrt sie heim. Ihr Lieben, lasst uns einmal nur vor Augen führen, was sich an einem Tag verändert. Wenn eine mutige, entschlossene Frau im Glauben und Gehorsam handelt. Morgens Ruth kein Brot und kein Korn, abends Brot und Korn. Morgens keine Zukunftsaussicht, Leben von der Hand in den Mund. Abends ein Job für den ganzen Sommer mit guten Arbeitsbedingungen. Und das sagt Boas, bleib den ganzen Sommer hier, bleib bei der Ernte bei mir. Das ist ein Jobangebot mit gutem Lohn. Und ich darf es einfach direkt für mich nehmen. Ich muss nicht mal für ihn arbeiten. Ich darf nehmen. Morgens eine Schwiegermutter in Gram und Bitterkeit. Abends, wir schauen uns gleich Naomis Perspektive an, eine Schwiegermutter mit Hoffnung und voller Tatendrang. Die ist wie ausgewechselt. Die ist wie einmal neu gemacht und boom, los geht's. Morgens eine verwitwete, kinderlose junge Frau in der Fremde, abends eine junge, begehrte Frau, die die Aufmerksamkeit eines wohlhabenden, gottesfürchtigen und hochinteressanten Mannes auf sich gezogen hat. Was für glückliche Zufälle, was für schicksalhafte Wendungen, oder? Das wären jetzt so diese romanartigen Floskeln, die man hört, und so würde der Weltmensch das beschreiben. Aber es gibt keinen Zufall in Gottes Universum. Es gibt auch kein Schicksal. Es ist der lebendige Gott, der im Alltag wirkt. Und nochmal, wo ist das große Tamtam? Wo ist das Feuerwerk? Wo sind die Könige? Wo sind die Mächtigen? Wo sind die Kriege? Wo sind die Schlachten? Wo sind die Siege? Die gibt's hier nicht. Ganz normaler Alltag vor 3000 irgendwas Jahren, wie wir ihn heute leben. Technisch ein bisschen weiter, aber von den Emotionen, den Empfindungen genau gleich. Ihr Lieben, Gott wirkt. Und sein Plan entfaltet sich jetzt. Wenn wir euch diese Ruth anschauen, die einzige heidnische Frau, nach der ein Bibelbuch benannt wurde, sonst nur Juden und dann Ruth, eine Ausländerin, eine Heidin. Wir können so viel von ihr lernen. In einer hoffnungslosen Situation vertraut sie auf die Fürsorge und das Versprechen Gottes. Das ist alles, was sie hat. Sie hat nichts, gar nichts. Und dieser Glaube, ihr Lieben, entfaltet in ihr einen Tatendrang und eine Entschlossenheit. Merkt ihr, sie handelt, sie geht aufs Feld und sie arbeitet. Sie sitzt nicht da in Gram, sie legt los. Und das kann nur der Glaubende tun. Auf Hoffnung hin tun, dass Gott doch wirken wird. Und noch eine andere Sache, und das ist so herrlich. Sie nimmt den gottgegebenen Platz schlicht an. Wer ist Ruth? Sie ist Schwiegertochter in einem fremden Land. Und sie nimmt diesen Platz, sie träumt nicht von den großen Dingen, sie schwelgt nicht in Vergangenheit, sie hofft nicht von irgendwelchen großen Geschichten. Das ist ihr Platz, Schwiegertochter sein, nach der Schwiegermutter zu schauen, für sie zu sorgen, ihr Halt zu geben, ihr Nahrung zu geben. Und sie füllt diesen Platz perfekt aus in allen Möglichkeiten, die sie hat. Mit einem Herzen des Glaubens, mit Händen der Tat und mit Treue. Sie macht das Beste aus ihrem zugewiesenen Alltagsplatz. Ich will ein Beispiel erzählen, wie ein Lied zitieren von Hedwig von Redern. Der Name sagt euch vielleicht nichts, aber die Lieder werden viele von euch hier kennen. Wir haben einen Felsen, hat sie geschrieben, oder weiß ich den Weg auch nicht. Und Hedwig von Redern wurde in ziemlich sorglose Umstände geboren. 1866 erblickte sie in Berlin das Licht der Welt. Ihr Vater, er war preußischer Regierungskommandant, also Beamter in Preußen. Du warst angesehen, man war wohlhabend. Mit 20 Jahren durfte sie mit Tante und Schwester zu einer Reise in die Schweiz aufbrechen. Und der Vater rief ihr noch zu, als die Eisenbahn in Berlin abfuhr, nütze es, lerne sehen, erleben, reife. Wundervoll, ein Vater, der sich sorgt, der seine 20-jährige Tochter für ein paar Wochen in die Welt schickt, mit diesem herrlichen Gruß, mit diesem Wunsch, nütze es, lerne sehen, erlebe, reife. Was waren die letzten Worte, die sie von ihrem Vater hörte? Als sie zurückkehrten, war er plötzlich verstorben. Wenige Wochen später verbrennt der 500 Jahre alte Stammsitz der Familie in der Mark Brandenburg, brennt völlig nieder, Wiederaufbau unmöglich, die Mittel fehlen. Und sie schreibt in ihr Tagebuch als 20-Jährige, jetzt fällt alles zusammen. Es wird kalt und dunkel. Kennst du das? So, das war's. Einpacken. Vorbei. Kalt und dunkel. Sie lehnt sich gegen Gott auf, den sie in ihrer Kinderzeit kennengelernt hat. Und sie verwirft den Gedanken an seine Liebe. Sie schreibt, Liebe? Nein, die sah anders aus. Er verfolgt sie ja, er zertrat sie ja. Gott, du zertrittst die Liebe. Jetzt fällt alles zusammen, es wird kalt und dunkel. Verstehen wir sie menschlich? Also wer sie nicht versteht, ich weiß nicht, was mit deiner Empathie los ist. Natürlich verstehen wir sie. Die Familie zerbricht, der Vater ist tot, der Besitz zerbricht und sie leben relativ arm von nun an mitten in Berlin, in einer kleinen Wohnung. Gram, Mara, Bitterkeit. Hier in Berlin trifft sie einige Jahre später im Rahmen vom CVJM, der entstand hier, also so eine christliche Erweckungsgemeinschaft in der evangelischen Kirche. Und hier lernt sie Christen und Jesus Christus kennen. Und sie schreibt dann einige Jahre später, ich gebe, Achtung, meinen selbstsüchtig gepflegten Schmerz auf. Ich gebe meinen selbstsüchtig gepflegten Schmerz auf. Herr, du hast mir die Augen aufgetan. Gott greift ein und er begegnet ihr. Sie wird von Neuem geboren. Sie kommt an das Kreuz und sie erfährt den Heiligen Geist in ihrem Leben. Und dieser Satz, was für ein mächtiges Zeugnis eines neuen Herzens. Ich gebe meinen selbstsüchtig gepflegten Schmerz auf. Gott, die Klage ist vorbei. Ja, ich leide. aber es war selbstsüchtig. Ich bin in Selbstmitleid und Gram eingegangen. Du hast mir die Augen aufgetan. Und wisst ihr, was Hedwig von Redon tut? Deswegen erzähle ich es, es passt so gut. Sie schreitet zur Tat. Mit diesem Glauben schreitet sie in Berlin zur Tat. Sie sitzt jetzt nicht da, Gott, ich habe keinen Schmerz mehr, jetzt lebe ich mein Leben weiter. Sie stellt sich in seinen Dienst. Sie hilft Kranken. Sie besucht Leidende. Sie richtet Bibelstunden fürs Krankenhauspersonal ein. Und wirklich, Menschen kommen zum Glauben. Sie trifft eines Tages Hudson Taylor, ich glaube, dass er in Berlin war, ist tief beeindruckt und wird noch mehr darin bestärkt. Und ein echtes, diakonisches, für den Menschen wirkende Arbeit beginnt mit dem Wachsen des Evangeliums. Sie stellt sich im Alltag, nochmal, Krankenhäuser, Polizeistationen, dort richtet sie Bibelstunden ein. Alltag, normaler Alltag, aber sie dient ihrem Gott. Und sie schreibt ein Lied. Und ich will euch dieses Lied, ein Gedicht vorlesen. Es ist zu später Abendstunde entstanden. Sie war schon älter, ich glaube um die 50. Aber es ist so herrlich. Es zeigt uns eine neue Frau, die den Gott des Alltags kennt. Dieses Gedicht heißt Dein Platz. Du stehst am Platz, den Gott dir gab. Dem Platz, den er dir zugedacht. Dort nur bleibt er dein Schild und Stab. Dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Will er dich segnen, sucht er dich nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich nur an deinem Platz. Dem Platz, wo er dich hingestellt. Bleib auf dem Platz, den Gott dir gab. Und halte da in Treue aus. Ist es ein Kreuz? Steig nicht hinab. Ist Schmelzerglut? Weich ihr nicht aus. Blick auch nicht seufzend rechts und links. Scheint er verborgen und irdisch und klein. Auf diesem Platz, den Gott dir gab, will er durch dich gepriesen sein. Bedenk's, den Platz, den Gott dir gab, kann niemand füllen als nur du. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn grad dich braucht er dazu. Nimm täglich ihn aus Gottes Hand, den Platz, den seine Liebe gab. Was ich an eigenen Plänen fand, bei dir noch senk's in Christi Grab. Ja, auf dem Platz, den er dir gab, da jauchze du ihm fröhlich zu, dass jeder sieht, sein Wille ist dir Leben, Herrlichkeit und Ruhe. Sieh, wenn er kommt, sucht er auch dich, nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich dort nur sicherlich, wo er selber dich hingestellt. Und dann, oh seliger Freudentag, wenn er an deinem Platz dich fand, versetzt er dich, gibt dir den Platz auf seinem Thron im Heimatland. Merkt ihr den Glauben von dieser Frau? Und das Akzeptieren, hier bin ich, an meinem Platz, an meinem Ort. Ja, da waren große Jugendträume und ich hätte es anders gemacht. Ich hätte das erreicht und das gelebt und das geschafft. Nein, das ist mein Platz, von Gott gegeben. Und da bin ich voll und ganz für ihn. Die Herzogin Vera von Württemberg, das war eine russische Großfürstin, die hier nach Stuttgart adoptiert wurde vom König. Sie hatte dieses Gedicht immer in ihrer Tasche. Übrigens, wer das nicht weiß, lohnt sich mal in der württembergischen Geschichte zu lesen. Wir hatten tief gottesfürchtige Herzöge und später Könige hier in Württemberg. Dass unser Land so gesegnet ist, ist kein Zufall. Württemberg ist nicht vom Himmel geplumpst, einfach und plötzlich war es da. Mit all seinen Erfindern und Einrichtungen und Anstalten. Das waren tief gottesfürchtige Menschen. Ruht es an ihrem Platz, mitten im Alltag. Mitten in den Nöten, mitten im Gedränge, aber der Gott des Alltags sieht sie. Und er sieht ihre Treue, er sieht ihren Gehorsam, er sieht ihren Glauben und jetzt überschüttet er sie mit dem Segen. Wo ist dein Platz? Kennst du ihn? Vielleicht bist du ganz jung, 15, 17, ich habe keine Ahnung, was mein Platz ist. Ich habe meinen Schulplatz, aber da will ich nicht immer bleiben. Ist doch gut so, das Leben geht weiter. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht mitten im Leben, mit Familie, Studium, alles ist noch am Werden. vielleicht in diese von mir erwähnten Midlife-Crisis, Wechseljahre, wie auch immer man es nennen will. Irgendwie das Gefühl, die größte Kraft war schon da, die größte Aufregung war da, jetzt scheint alles irgendwie gewöhnlich zu sein und ich muss einfach für den Rest des Lebens noch jetzt das tun, was mir mein Weg vorgeschrieben hat, in Ehe, in Familie, in Arbeit, in Diensten. Vielleicht bist du am Lebensabend und die Augen sind traurig geworden und blitzen nur, wenn es um die Vergangenheit geht, wieder auf. Und du fragst dich, wo ist mein Platz? Wer braucht mich überhaupt noch in dieser Welt? Störe ich nicht mehr? Ich kann nicht mehr geben, ich kann nicht mehr viel investieren und in andere Leben machen. Ich bin einfach da. Gedanken vielleicht an Pflege, an Krankheit sind da. Hast du diesen Platz von Gott gefunden und angenommen? Darum geht's. Ich kann dir eins von Gottes Wort sagen: Gott will in dir und durch dich als sein Kind in deinem Umfeld wirken, ob du 80 oder 18 bist. Ist ganz egal, ob du auf dem Krankenbett liegst oder jeden Morgen um 4.30 Uhr aufstehst und arbeitest. Du hast deinen Platz, aber kennst du ihn und hast du ihn angenommen? Ruth hat das getan. Im Glauben. Ich arbeite viel gerade draußen vor der Garage, habe Elternzeit und habe da meine Baumstämme und hack da Holz. Und manchmal weiß ich nicht genau, mache ich es eher für Kaminholz oder für die Gespräche, weil meistens 70% der Zeit Gespräche mit Senioren und 30% Arbeit am Holz. Manchmal fragt mich Juli, wie viel hast du überhaupt gerade gemacht nach 2 Stunden? Und ich sage, ja, war nicht sehr viel, weil das ist so die Hundeautobahn Böbingens da bei uns vor dem Haus. Und oft kommen Leute vorbei und vor allem Ü60, die Leute bleiben stehen, die haben Zeit und reden. Und wisst ihr, was mir bei fast allen aufgefallen ist? Einmal die Ehrlichkeit, das wundert mich, wie man kann innerhalb von 3 Minuten in den tiefen Sorgen des Lebens sein mit Fremden. Ich sehe Blitzen in den Augen bei der Seniorengeneration, wenn es um früher geht. Da ist Freude, da wird erzählt, wie es war. Aber wenn es ums Jetzt geht, ist da bei manchen Schmerz und Gram, bei anderen ein schlichtes Akzeptieren. Aber dieses Funkeln, diese Freude ist weg. Und menschlich verstehe ich es absolut. Aber der Text gleich zeigt uns, wer Gott kennt und wer seinen Platz kennt und wer im Glauben lebt, bei dem ist es nicht so. Lass uns in Naomis Perspektive wechseln. Wir lesen nicht viel von ihr in diesem Kapitel. Nur ganz am Anfang in Kapitel 2 und dann am Ende. Warum geht Naomi nicht mit aufs Feld, als Ruth sich aufmacht, um als Bettlerin, als Almosensammlerin auf diese Felder zu gehen? Naomi war fit genug für einen mehrtägigen Marsch von Moab nach Juda. Es ist nicht so, dass sie altersschwach ist und nicht mehr kann. Sie konnte, das sind gute 100 Kilometer mindestens, die konnte sie laufen und zurücklegen. Es ist eher der Schwermut, der ihr jede Kraft raubt. Es ist ihre Bitterkeit, ihr mangelnder Glaube an Erfolg. Ich vermute, es ist eher was Inneres, es ist nichts Körperliches. Hat fast diesen Anschein von einer Depression, die einen, man steht morgens auf und selbst das Geschirrwaschen ist einem zu viel. Was mache ich hier? Und ich kann nicht mehr. Und man wirft sich wieder aufs Lager und die Sorgen drehen sich und der Gram. Betet sie in dieser Zeit? Wir wissen es nicht. Klagt sie? Wir wissen es nicht. Schwelgt sie in Erinnerung? Ach, wie schön war es doch hier früher in Bethlehem. Damals noch mit Elimelech, oh, diese Straßenecke, da haben wir doch damals unsere Jungs. War das, womit sie sich beschäftigt hat? Ich weiß es nicht. Aber aus ihrer Sicht, das wird klar, hat sie Gott vergessen. Das sagt sie ganz klar, Gott hat mich vergessen und er hat mir Böses getan. Und sie sitzt da als alte Frau. Veränderung ist immer schwer zu erleben und nach 10 Jahren deine Heimatstadt zurückzukommen, die kleinen Kinder sind plötzlich Bürgermeister. Ja, alles hat sich verändert, was ist hier los? Die Glanzstunden des Lebens sind vorbei, sie ist alt geworden. Und menschlich gesehen, für das, was noch kommt, da liegt einfach nur der dunkle Schatten der Vergänglichkeit. Was soll denn noch Großes kommen? Kinder kann ich nicht mehr kriegen, Enkel sind keine da. Die Leute, sie schwätzen über uns, sie schwätzen sich das Maul franzig, ja, ist ja klar, die hier abgehauen sind und jetzt kommen sie wieder angekrochen. Und dann vergeht der Tag einfach nicht. Es wird Mittag, Rot ist nicht da. Nachmittag, Rot ist nicht da. Abends, Rot ist immer noch nicht da. Und dann, so sagt es uns der Text, erst am Abend bei Einbruch der Dunkelheit kommt Rot zurück. Was wird sie sagen? Wie wird sie ihr begegnen? Aber als Ruth zurückkommt und diesen Blick von Naomi, von Ruth sieht, da wird der Lebensgeist in Naomi geweckt. Warum? Ruth bringt Nahrung. Aber nicht nur das, Ruth bringt ein Lachen. Ruth bringt Hoffnung. Schaut mal, Vers 17. Und sie las auf dem Feld. Und sie las auf dem Feld auf bis zum Abend und sie schlug aus, was sie aufgelesen hatte. Also nochmal, die hat den ganzen Tag Korn gesammelt und dann drischt sie das Korn auch noch. Also das ist echt eine unglaubliche Frau. Und jetzt hat sie etwa ein Efa Gerste, trägt das nach Hause und sie nahm es auf, Vers 18, und kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog hervor und gab ihr, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte. Und jetzt überschlägt sie das Ganze so. Ruth, wo warst du? Moment, erst mal essen hier. Setz dich kurz. Ja, wo warst du? Bei wem warst du? Boas? Boas? Weißt du, wer Boas ist? Ruth, erzähl mir alles. Fang von vorne an. Ihr Lebensgeist wird geweckt. Plötzlich eine ausgewechselte Frau. Vers 20. Oder ich lese mal ab Vers 19. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie teilte ihrer Schwiegermutter mit, bei wem sie gearbeitet hatte und sprach, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und den Toten. Punkt, stopp kurz hier. Fällt euch was auf? Die erste positive Aussage über Gott im ganzen Buch Ruth von Naomi. Jetzt ist sie soweit. Jetzt tut Gott Gutes. Jetzt ist er doch bei den Lebenden und den Toten. Jetzt hat seine Güte doch nicht abgelassen. Ihr Lieben, ich will nicht hier auf Naomi eindreschen. Wie schlecht sie das macht. Ich bin ein Mensch und Sünder. Und ganz ehrlich, wenn ich wirklich ehrlich bin, müsste ich einen Charakter finden, wäre ich viel eher Naomi wie Boas und Ruth. Oder ziemlich direkt Naomi. Deswegen, mir geht es nicht darum, hier diese alte, von Leid geplagte Frau schlecht zu machen. Aber das sind doch wir, ganz ehrlich. Naomi lebt im Schauen, nicht im Glauben. Erst wenn sie schaut, dann ist Gott gut. Aber wenn ich nichts sehe, dann ist Gott böse. Dann meint er es nicht, hat er mich vergessen. Aber, und das müssen wir ihr sagen, sie kehrt um. Sie ändert ihre Einstellung zu Gott. Es hat gebraucht, sie musste erst sehen und erfahren. Aber jetzt merke diesen Umschwung der gesamten Atmosphäre. Das ist der Punkt, wo das Buch Ruth von Tragik und Leid und Schwermut hin zu Hoffnung, Freude und einer Zukunftsaussicht sich wendet. Gesegnet sei er von dem Herrn, dessen Güte nicht abgelassen hat, von den Lebenden und von den Toten. Und jetzt beginnt Naomi. Ruth, setz dich, ich muss dir was sagen, ich muss dir was erzählen. Immer noch Vers 20. Und Naomi sprach zu ihr, der Mann ist nah verwandt mit uns. Er ist einer von unseren Blutsverwandten. Und jetzt wird's interessant, denn hier steht eigentlich einer von unseren Lösern. Kommt in Kapitel 3, ich will es noch nicht zu genau machen, aber das ist einer der möglichen Heiratskandidaten, die da so in Bethlehem sind nach ihr jüdischem Recht. Und Ruth, die Moabiterin, sprach, er hat auch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Hat er nicht gesagt. Doch, das hat er wirklich gesagt. Die ganze Zeit. Oh, Ruth, du glaubst gar nicht, was für eine Chance es ist. Auf einmal beginnt es, und ich übertreibe hier nicht, in Kapitel 3, die Verse 1 bis 5, werden wir nächste Woche merken, die Frau hat es in sich, Naomi. Die hackt hier einmal die ganze Sache aus. Die sagt Ruth, was sie tun soll, sich schön machen, baden, schminken, von Parfüm oder gut riechen ist ja sogar die Rede. Und dann wird der große Kuh geplant, wie Boas jedoch erreicht werden kann. Und Ruth macht den ersten Schritt, angetrieben von Naomi. Und die Bibel sagt uns nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise schlecht gewesen wäre. Eine völlige Veränderung. Vers 22, und Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden ausgehst, damit man dich nicht auf einem anderen Feld anfalle. Es ist schwierig, hier genau zu sagen, was sie meint, aber auch das, die meisten Ausleger deuten es so und auch für mich klingt es so, dass sie sagt, weißt du, Ruth, du als attraktive, heiratsfähige Frau, geh nicht auf so viele Felder, dass da die anderen Jungs und Männer noch sind. Bleib ruhig da, das ist ein guter Platz. Bleib da und tatsächlich genau das passiert, Vers 23. Ruth bleibt die ganze Erntezeit, also von April bis August, September, Oktober, hier bei Boas. Das heißt in Vers 23, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet war und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Ich sehe mich so drin wieder. Ich sehe mich so drin wieder. Das bin ich. Dann kommen die schlechten Nachrichten, dann kommt das Negative, dann kommen die Konflikte, dann kommen die Probleme und alles ist schwarz. Eben noch im Höhenflug, wunderbar und mitten auf dem Boden. Und es war klar. Und ja, Gott, und wo bist du? Und ich hätte gedacht, aber es wurde nicht. Und jetzt sieht Naomi, Moment mal, ich lag falsch. Gott hat mich nicht vergessen. Und er hat Ruth nicht vergessen. Er wirkt. Die Zufälle sind ein paar Zufälle zu viel. Hier ist der lebendige Gott am Werk. Und damit kommen wir zur Gottesperspektive auf das Ganze. Ihr Lieben, dieses Buch Ruth haben wir, um zu sehen, Gott sorgt sich um seine Kinder. Wir sind ihm nicht egal. Ich habe es gesagt in meiner ersten Predigt, dieses Buch beginnt mit Flucht vor Gott. Und es endet mit nach Hause kommen zu Gott. Warum? Weil Naomi und Ruth so toll sind? Nein, weil Gott wirkt und weil Gott zieht. Diese ganzen scheinbaren Zufälle sind in Wirklichkeit ein göttlicher Plan, der sich entfaltet. Ein Plan, der eine moabitische Fremde beinhaltet, die einmal die Urahnen des großen Königs werden soll. Gott wollte Ruth in Israel haben. Und aus Ruth soll David entstehen und aus David soll Jesus, der König, entstehen. Warum? Wir werden es gleich sehen. Für mich ist dieses Buch Ruth weit mehr wie einfach nur eine Geschichte in der Antike, die zeigt, Gott sorgt für sein Volk. Das ist wahr. Es ist eigentlich das Bild dieser Welt. Wir sehen Juden und wir sehen Heiden. Wir sehen Juden und Heiden getrennt und wir sehen Juden und Heiden vereint. Wir sehen, wie diese Juden und Heiden vereint werden durch einen Löser. Nächste Predigt wird Dani mehr darauf eingehen, der hier etwas löst, erlöst. Das ist ein Bild auf die Gemeinde und Israel. Das ist ein Bild, wir sind Ruth, das ist die Gemeinde. Fremd, ausgestoßen, eigentlich nichts damit zu Suchende. Die Gott gehasst haben, abgelehnt haben, die ihren Göttern nachgelaufen sind. Aber Gott greift ein. Und Gottes Wirken in diesem Buch, und das ist das Schöne, das sind keine völlig übernatürlichen Eingriffe, wo die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt werden. Das tut Gott, zum Beispiel in Josua. Hier, wo ist ein Wunder? Ich sehe kein Wunder, ich sehe Alltag. Aber er wirkt diesen Alltag, er webt diesen Alltag zu einem perfekten Bild zusammen, um seine Pläne zu verwirklichen. Und die Beobachter zur damaligen Zeit haben gesagt, boah, ist das schön, Mann, die Ruth, was für eine Liebesgeschichte, hat die Glück. Aber der Glaubende, er sieht das Handeln dessen, Epheser 1, Vers 11, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Er will es. Jesaja 46, wir haben in der Textlesung vorher, ganz zu Beginn, das Kapitel davor gesehen. Jetzt in Jesaja 46, da stellt uns Gott sich selbst vor, ihr Lieben. Ein Gott des Alltags. Ein Gott, der hineinwirkt ins Leben. Lass uns mal lesen, Jesaja 46, die Verse 9 bis 13. Denkt an das, was früher war. Von Urzeiten her. Dass Gott sagt, schaut mal in die Geschichte. Schaut mal in das Wort, wie ich mich offenbart habe. Schaut mal in diese Zeiten der Urzeiten. Ja, ich bin Gott und keiner sonst. Es gibt keinen Gott, der mir gleicht. Von Anfang an habe ich den Ausgang gezeigt. Lange im Voraus die ferne Zukunft vorhergesagt. Meine Pläne verwirkliche ich. Und was ich mir vornehme, das tue ich auch. Ich rufe den Adler aus dem Osten. Achtung, den Mann aus dem fernen Land, der meinen Plan ausführt. Auch die Frau aus dem fernen Land, die meine Pläne ausführt, ruht. Ja, ich habe es gesagt und lasse es auch so kommen. Ich habe es geplant und ich führe es auf. Und jetzt schaut mal, hört her, ihr Stahlköpfe, die fern sind von dem, was recht vor Gott ist. Ich bringe euch die Gerechtigkeit, sie ist nicht mehr fern. Meine Rettung verspätet sich nicht. Zion gebe ich meine Hilfe und Israel meine strahlende Pracht. Und Ruth zeigt uns, nicht nur Israel gebe ich meine Hilfe, der armen Fremden in ihren Sorgen und Nöten und ihrem Leid gebe ich meine Hilfe und ich führe meine Pläne aus. Wenn du in dein Leben schaust, in deinen ganz normalen Alltag, hast du diesen Platz gefunden und hast du ihn akzeptiert? Ich habe wirklich oft den Eindruck, mitunter ein großes Problem für Gläubige im Leben ist dieses innere Gefühl, eigentlich wäre ich für was anderes bestimmt. Eigentlich hatte ich ganz andere Pläne. Eigentlich hätte ich dort doch viel mehr bewirken können, aber jetzt bin ich hier. Häufig, und das ist dann auch ein großes seelsorgerliches Problem, durch wirkliche falsche Entscheidungen. Durch falsche Entscheidungen im Leben, die einen vom Weg weggeführt haben. Jetzt stehe ich hier, das war's doch. Hoffnungslos, aus, vorbei. Ihr Lieben, was Gottes Wort uns sagt, und dieses Geheimnis begreifen wir nicht. In diesem Moment, heute, an diesem Sonntag, wo du jetzt bist, da bist du im Plan Gottes. Und vielleicht hast du dich durch deinen halsstarriges Leben und Entscheidungen selber hingeführt. Und zu Recht könnte man wie bei einer Naomi sagen, da ist dein Fehler, du Narr. Aber das tut Gott nicht. Sondern was sagt uns Gottes Wort, wer zerschlagenen Herzens ist, wer bußfertig ist und zu mir kommt. Kommt zu mir, ihr Mühseligen, ihr Beladenen, ich will euch erquicken. Ich habe die Quelle des Lebens in mir, kommt zu mir und der Ort, wo du bist, dort findest du einen Platz, den ich dir gewiesen habe. Lebe und wirke dort für mich. Sei, Philipper 2, ein strahlendes Himmelslicht für mich. Lebe im Glauben. Denn ich verwirkliche meinen Plan und ich will dich dafür gebrauchen. Hast du diesen Platz? Hast du ein Ja zu deinem Alltag? Und du musst vielleicht noch 30 Jahre in diesem Beruf stehen und jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und du musst es tun, weil du deine Familie versorgen willst, musst und du kannst innerlich nicht mehr, dann lauf zu diesem Gott und sag, hier stehe ich, zerschlagen, ich kann nicht mehr, ich will hinschmeißen. Aber das ist der Platz, das ist mein Alltag und ich weiß, du bist ein Gott des Alltags, hilf mir. Vielleicht bist du am Lebensabend und wirklich müde. Und menschlich ist da wirklich nichts mehr viel Hoffnung. Dann ist auch das der Platz. Der Platz, an den Gott dich geführt hat, wo du jetzt stehst und als Glaubende leben darfst. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Auch ganz besonders an die von Leid und Krankheit und vielleicht auch Altersschwäche geplagten Geschwister. Für die Christen kommt das Schönste immer noch. Nimm die schönsten Momente deines Lebens, sei es die Hochzeit oder der Geburtstag oder was auch immer da war, der schönste Urlaub, das ist nichts, das ist Schall und Rauch zu der Herrlichkeit, die kommt. Das Schöne, das Beste kommt immer noch, immer für jeden bei uns in diesem Raum. Das ist ja das, wofür wir leben und woran wir glauben, die Herrlichkeit kommt. Und es gibt Kraft und Mut, weiterzugehen. Und diesen Lauf des Glaubens siegreich zu vollenden. John Bunyan hat in seinem herrlichen Buch wirklich eine ausdrückliche Leseempfehlung. Wer die Pilgerreise noch nicht gelesen hat, ich glaube, haben wir es am Büchertisch, kauft es euch heute, Audible Hörbuch, was auch immer. Dieses Buch muss ein Gläubiger lesen. Also zuerst die Bibel und dann die Pilgerreise. Und wisst ihr, was Bunyan hier beschreibt? Kurz vor dem Ziel, die sehen schon Zion, die Stadt. Der Lauf ist fast vollendet. Und dann kommt noch einmal der Jordan, der Fluss. Und dieser Jordan, das ist der Tod, das ist das Bild des Todes. Und hier läuft Christ oder Christian mit seinem letzten Gefährten. Viele sind ja schon gestorben, sind ihm vorausgegangen. Weiter und der Held, wenn man so will, oder der Anti-Held, Christian, der diesen schmalen Weg gelaufen ist, er steht am Jordan und er versinkt. Das heißt, in der Stunde des Todes, er versinkt, die Hoffnung sinkt. Und dann greift sein Freund ihn und zieht ihn und ermutigt ihn. Und gemeinsam kommen sie über diesen Jordan und stehen in der Herrlichkeit. Das ist dieser Blick, den wir als Gläubige haben sollen. Das ist unser Leben. Uns, und damit will ich schließen, Ruth ist ein herrliches Bild auf die Gemeinde und auf die Situation heilsgeschichtlich. Max hat Epheser 2, 11 bis 16 gelesen. Und lass es uns zum Abschluss noch einmal lesen und verstehen, das sind wir, die Fremden, das sind wir. Und die Gnade Gottes hat uns überschüttet und zu sich gezogen und uns in Christus alles geschenkt. Epheser 2, die Verse 11 bis 16. Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt wurden, obwohl sie selbst nur äußerlich beschnitten sind. Ihr war damals von Christus getrennt und vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Die Bündnisse Gottes und die damit verbundenen Zusagen waren euch fremd. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Ihr Lieben, das waren wir. Und meine Frage an dich ist, hast du jetzt diese Hoffnung? Wirklich, diese echte, tiefe Hoffnung im Alltag? Oder siehst du dich immer noch in dieser Hoffnungslosigkeit? Kennst du Christus und lebt und wirkt seine Macht durch den Geist in dir? Denn Vers 13 sagt uns, doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Christus Jesus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Das ist die Geschichte von Ruth. Fern und fremd und durch das Blut Jesu von der Ferne zu jemand Nahen, zu einem Familienmitglied Gottes geworden. Vers 14, denn er selbst ist unser Friede. Er hat aus den beiden, den Fernen und den Nahen, eine Einheit gemacht. Und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen. So hat er auch das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften. Ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen. Und um sie in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Das geschah durch seinen Tod am Kreuz und durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen getötet hat. Kennst du das? Bist du von einem Fernstehenden zu einem Nahestehenden geworden? Ist dir vergeben? Bist du angenommen von Gott? Hast du diese Last der Sünde verloren, als du vor dem Kreuz standest und sagtest, hier starbst du für mich? Und wie Ruth war ich fremd, tot, im Götzendienst, fern von dir. Aber jetzt stehe ich vor dir. Ich durfte durch Christus kommen. Und dann gilt Vers 19. Es ist so herrlich. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Und wer zur Familie Gottes gehört, der darf Zuflucht finden beim Gott des Alltags. Mitten da, wo wir stehen.